Was für eine Mega-Aussage für unser Jahresthema. Ich habe viele, viele Verse, die mich bewegen in dem ganzen Thema. Aber das ist so einer der Schlüsselverse, einer der Hauptverse. Was für ein Reichtum, was wir gerade proklamiert haben. Was für eine Mega-Aussage. Es geht los, Gott, der durch Christus unser Vater, unser Papa wurde, zu dem wir eine Beziehung haben. Er hat uns gesegnet und typisch Paulus. Er macht immer seine Satzstellungen gleich so als hochdominanter Typ, dass gar keine Grundlage für eine Diskussion vorhanden ist. Paulus möchte keine Diskussion. Paulus möchte eine Proklamation. Er sagt, es ist so, Punkt. Er hat uns gesegnet. Es ist dasselbe Wort, es ist vollbracht, das Christus am Kreuz ausgerufen hat. Wir müssen nicht darauf warten, gesegnet zu sein, sondern es ist bereits geschehen. Er hat uns gesegnet. Und dann, was mich total flasht, auch in diesem Bibelwort, jetzt kommt es mit jeder geistlichen Segnung, und der Luther übersetzt mit allem geistlichen Segen. Das alles bedeutet dasselbe, was er in Römer Kapitel 8 schreibt. Wenn er uns schon Christus gegeben hat, wie wird er uns in und mit Christus nicht alles andere schenken? Also diese Hauptgabe Christus, die er uns gegeben hat, die zweite Gabe, der Heilige Geist, den er in uns hineingelegt hat, der beweist doch, dass er uns dadurch alles andere geben wird. Und jetzt kommt's, liebe Bio-Freunde. Ihr legt doch immer so viel Wert auf das Qualitätssiegel. Wer ist der Erzeuger und woher kommt's? Wir haben im Büro da immer so ein bisschen eine spaßige Diskussion. Ich habe da so ein gespaltenes Verhältnis zu Bio-Gütesiegel. Weil ich habe einen Bekannten, der hat zwei Äcker. Und auf dem einen Acker baut er normal an, auf dem der genau angrenzend Bio. Und ich habe ihn mal gefragt, wenn du dann so spritzt mit deinen Mitteln, wählst da nicht auch was hinüber? Dann hat er gesagt, das ist egal, trotzdem Bio. Also von dem her nichts gegen Bio, aber hier geht es nicht um Bio, sondern das Erzeugerkennzeichen, dieser Segen kommt vom Himmel. Und das ist ganz wichtig, wenn wir über alle Aspekte des Segens sprechen, dass wir nicht nur über Begriffe sprechen, die für uns jetzt Sinn machen, wie Barmherzigkeit, Friede, Gnade. Wir müssten eigentlich immer richtigerweise voranstellen, wir sind gesegnet mit geistlicher Gnade oder wir sind gesegnet mit himmlischem Frieden, weil alles, was vom Himmel kommt, ist ganz bewusst übernatürlich. Und dieses Wort übernatürlich kannst du ja ganz bewusst in zwei Richtungen verstehen. Es ist so extraorbitant, es ist so nicht von dieser Welt, dass es dich gar nicht tangiert. Aber in diesem deutschen Wort, und ich bin so froh, dass wir hier ein gutes deutsches Wort haben, übernatürlich steckt drin, es ist zwar vom Himmel, aber wenn es keine Auswirkung hat hier auf der Erde, dann bringt es dir überhaupt nichts, oder? Es ist übernatürlich und doch auf der Erde. Und dann, ihr dürft gerne das mal, ich werde es wieder in das PDF schreiben, im Internet dann, das ihr gerne runterladen könnt. In den Versen 4 bis 14 dann, in den nachfolgenden Versen, führt Paulus aus, und es ist keine vollständige Liste, aber er führt aus, was dieser Segen, der aus der Himmelswelt kommt, was der für uns hier auf der Erde bedeutet. Und er sagt, wir sind durch ihn Erwählte. Man könnte genauso sagen, Handverlesene. Die Hand Gottes hat sich ganz bewusst auf Menschen gelegt und wir haben diese Hand ergriffen und sind deshalb Erwählte. Er hat uns an dieser Hand herausgezogen aus der Sünde, aus der Nacht und hineinversetzt in das Licht. Er bezeichnet uns als heilig und tadellos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jedes Mal, wenn ich auch diese super neue Lieder und Chorus singe, dass er heilig ist, dann erinnert mich der Heilige Geist, dass ich einfach, weil ich ihm gehöre, auch heilig und untadelig, es heißt fehlerlos sogar. Ein Wort, das Paulus hier benutzt, wo auch manche Theologen haben gesagt, na Paulus, kannst du das Wort wirklich nehmen? Du nimmst das gleiche Wort wie für das Lamm, das heilig und fehlerlos, tadellos geopfert war. Und du schreibst zu deinen geliebten Kindern hier auf der Erde, dass ich heilig und tadellos, makellos, fehlerlos bin. Nicht immer in meinem Handeln, nicht immer in meinem Denken, nicht immer, was ich alles so Tag aus, Tag ein fabriziere. Aber der Vater sagt, du bist trotzdem heilig und fehlerlos, weil ich dich einfach liebe. Ich habe eine völlig neue Identität. Ihr sagt, ihr seid unter Gnade. Ihr habt eine absolute, endgültige Vergebung. Und dann geht's weiter in diesen Versen, was dieser Segen hier auf der Erde bedeutet. Ihr seid unter seiner Liebe, unter dem Wohlgefallen, unter dem Lächeln Gottes. Er erinnert die Epheser damals daran, dass sie Söhne und Töchter sind, damit auch Erben, Identität. Und dann schließt er diesen Abschnitt ab und ihr seid sogar versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir haben den Fingerabdruck, den Fingerprint Gottes in unseren Herzen. Es ist dieses Wort, wenn früher ein Siegel gegeben wurde auf einen Brief, war meistens mit dem Ring derjenige, der den Siegel hatte, hat er nochmal diesen Fingerprint hineingetan, um gleich sichtbar zu machen, von welchem Königshaus, von welchem Herrscher dies kommt. Paulus sagt, wir haben diesen Siegel, diesen Fingerabdruck des Heiligen Geistes in unsere Herzen und es ist gleichzeitig unser Unterpfand, unsere Anzahlung. Gott hat schon vollkommen für uns bezahlt und diese erste Rate, der Heilige Geist, ist in uns. Wow, was sind wir für Gesegnete? Der erste Punkt, den wir heute Morgen nochmal so richtig wissen müssen in dieser Predigt, in diesem Thema, wie im Himmel so auf Erden, du bist ein Gesegneter und du bist eine Gesegnete. Das ist ganz entscheidend, wenn wir hineingehen, auch zu erwarten, dass der Himmel immer wieder auf die Erde kommt, dass wir begreifen, dass wir Gesegnete sind. Und vielleicht sagst du, na, das ist zu einfach, oder was bedeutet das? Oder ist das wirklich so wichtig, dass ich das weiß, dass ich in diesem Bewusstsein lebe? Ich glaube, dass wenn wir nicht in diesem Bewusstsein leben, in diesem Denken, in dieser Identität, dann werden wir auch es nicht erleben, gesegnet zu sein. Ich glaube, dass unsere Annahme, dass unser Bewusstsein, dass das, was wir in uns tragen, an Erwartung, an Überzeugung, dass das immer eine entscheidende Auswirkung hat, ob wir wirklich Gesegnete sind. Ich habe es in einer anderen Predigt schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne, dass mich vor kurzem so eine Studie total geflasht hat, wo jemand untersucht hat und eben nicht nur in den westlich geprägten Ländern, sondern in allen Ethnien dieser Erde, sondern auch in allen gesellschaftlichen Schichten gefragt und geforscht. Es war eine große Universität in Australien. Was bringt eigentlich Menschen dazu, erfolgreich zu sein? Also irgendwie einen Unterschied zu machen. Und in dieser Studie wurde dann herausgearbeitet, dass nur etwa 15% entscheidend ist, wo unsere soziale Herkunft, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, welche Erziehung wir genossen haben, welche Sozialisation auch in unserer Familie, gute, schlechte Familie und so weiter, schulische Ausbildung, alle diese Dinge. Sagt er, 85%, was eine Person dazu bringt, erfolgreich zu sein, ist die innere Einstellung oder das Bewusstsein, die Haltung, mit der eine Person lebt. Weißt du, ich habe ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu handwerklichen Tätigkeiten. Es kommt daher, dass ich aus einer Handwerkerfamilie komme und da irgendwie nicht so reingepasst habe. Das war alles so schwäbische Schaffer, Fliesenleger, Schreiner, Maurer. Und mein Bruder hat mal mir eine Kelle nachgeworfen, als wir ein Haus renoviert haben von meinem Opa. Und hat gesagt, und du kannst nur Gitarre spielen und Bibel lesen. Dann wusste ich's. Man hat es immer gern gesehen, wenn ich nicht mitgeholfen habe. Und heute ist es auch so, wenn wir zu Hause was aufbauen, dann muss ich immer mit dem Hund gehen. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann stehen die Dinge meistens schon. Also eine liebevolle Art und Weise, einen zu eliminieren. Aber als unsere Kinder noch nicht da waren zum Helfen, da hat Annette gesagt, sag mal, du predigst doch über innere Einstellung und Herangehensweise. Wenn du so schon herangehst, die Küche aufzubauen, dann wird's nie was. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, hab die Küche aufgehoben und zack und peng, dieser Mist, ich schaff das eh nicht. Hab dann durchs Furnier in der neuen Küche ein paar Wochen nach unserer Hochzeit voll durchgebohrt, weil ich einfach zu blöd bin, handwerklich. Und dann, strenge Lehrerin, hat sie gesagt, so geht es nicht. Musst du zuerst mal ein paar Bekenntnisse, musst du eliminieren, widerrufen. Das, was du immer predigst, hier in der Küche anwenden. Okay, ich widerrufe, ich habe keine zwei linke Hände. Ich habe aber leider auch keine zwei rechte. Okay, ich habe eine linke und ich habe eine rechte. Und ich widerrufe, ich gehe in einer anderen Einstellung ran. Und Leute, das ist jetzt kein Witz, meine innere Einstellung wenn ich auch an handwerkliche Dinge herangehe, macht jedes Mal einen riesigen Unterschied, ob ich eben in der handwerklichen Tätigkeit wieder versage oder ob ich es auch schaffe, einen IKEA-Schrank aufzubauen. Wie man das schaffen kann, ist mir übrigens eigentlich ein Rätsel. Und ich möchte im ersten Schritt dich heute Morgen ermutigen. Und ich möchte immer so eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Lass doch mal diesen Bibelvers jeden Morgen, bevor du in dein Tätigkeitsfeld, dein Umfeld, in den Platz in der Gesellschaft gehst, wo du dich aufhältst. Und dann lest noch mal ganz bewusst, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dann schnappt ihr vielleicht für jeden Tag, es sind ja viele Verse, Vers 4 bis 14, schnappt ihr mal jeden Tag einen Aspekt raus, was es für dich bedeutet. Nein, ich bin kein Sünder mehr, ich bin unter dem Lächeln, heißt es, unter dem Wohlgefallen Gottes. Nein, ich bin nicht kraftlos, schwach, arm, sondern ich habe die Fülle der Befähigung. Paulus schreibt hier in dem Epheser, dass wir Erkenntnis haben und Durchblick für unser Leben. Ich werde heute sowas von durchblicken in meinem Alltag. Und ich garantiere dir, dass die Herangehensweise, ob du es von dir sagen kannst, ich bin ein Gesegneter, ich bin eine Gesegnete, wird einen entscheidenden Unterschied machen, was du erlebst in deinem Alltag. Und als ich so über der Bibelstelle auch meditiert habe und immer wieder nachgedacht, da war gleichzeitig so, also ich habe in meinem Leben noch nie Red Bull getrunken, aber ich stelle mir so vor, wenn man genügend Red Bull trinkt, dass dann Flügel wachsen, dass man irgendwie halb mitbenommen, halb high ist und dass man dann so beflügelt ist. Und als ich das ein paar Mal so gelesen habe, da habe ich gedacht, je mehr ich drüber nachmeditiere, desto mehr beflügelt mich das. Ich bin gesegnet. Und nicht nur von irgendwoher, sondern vom Himmel, um hier auf der Erde diesen Segen zu erleben und auszuleben. Und dann kam, manches Mal kommt es so parallel in mir hoch, ein Schmerz. Schmerz wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so ein inneres Empfinden, so ein Drängen des Heiligen Geistes, wo ich spüre, wie er mein eigenes Herz reflektiert. Und ich habe dann gesagt, Mensch, wenn das wirklich stimmt, dass ich ein Gesegneter, ein absolut Gesegneter bin, dass ich angeschlossen bin an jede geistliche Segnungsquelle in der Himmelswelt, dass ich eine Verbindung habe, dass wenn ich meine Hände emporhalte in den Himmel und hier auf der Erde diesen Segen ausleben darf, was lebe ich dann oft für ein kümmerliches Leben? Wie oft vergesse ich das im Alltag? Wie oft denke ich gar nicht daran? Und wie oft, auch gerade wenn ich darüber nachdenke, über das Thema on earth as it is in heaven, also hier auf der Erde, wie es ist im Himmel, wie oft lebe ich, ja, wie hier auf Erden und vergesse, dass ich eigentlich dazu berufen bin, eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Weite zu leben. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, wie in Deutschland eine ältere, verarmte Frau starb. Und sie war auch sehr verbittert über ihre Kinder im Ausland, weil ihre Kinder haben alle Karriere gemacht, sind dann weggezogen. Und sie hat immer gesagt, die Kinder lassen mich hier alleine und sie denken auch gar nicht an mich. Und ein paar Wochen bevor sie starb, hat jemand mit ihr noch ein Gespräch geführt und hat gesagt, sag mal, haben deine Kinder dir auch nie irgendeine Zuwendung gegeben oder irgendwie etwas geschrieben oder dich irgendwie gesegnet? Und sie sagte, doch. Die haben mir immer Briefe geschrieben und dann haben sie in die Briefe eine Reihe von irgendwelchen Bildern hineingelegt, von Personen, die ich gar nicht kenne. Und dann hat der Mann gesagt, sag mal, dann zeig mir mal diese Bilder. Und diese Bilder, was diese Frau meinte, waren Geldscheine. Sie haben Geldscheine hineingelegt aus fremden Ländern, die für sie keine Bedeutung hatten, aus Australien, aus Neuseeland, aus USA. Und da waren Gesichter drauf. Sie sagte, lauter Postkarten, lauter Personen, die ich gar nicht kenne, die sind nicht von meiner Familie. Und dann hat der Mann mal all diese Briefe aufgemacht und die Frau hatte ein enormes Vermögen eigentlich, was ihre Kinder ihr an Vermögen geschickt haben in irgendeiner Schatulle. Und sie starb ein paar Wochen später, verarmt, verbittert und hat eigentlich nie diesen Segen, der nicht aus dem Himmel kam in dem Fall, sondern eigentlich von ihren Kindern in Anspruch genommen. Und da musste ich so nachdenken über mich. Nehme ich eigentlich die riesigen Segnungen wirklich in Anspruch? Und der Teufel, ihr wisst ja, dass er der Durchkreuzer, dass er der Verdreher ist, auch der Verblender. Der möchte uns immer wieder verblenden und in einer anderen Einstellung in den Alltag hineinschicken. Du ein Gesegneter, eine Gesegnete. Ich sag's dir, wenn er dir die innere Einstellung, die Bibel nennt es Überzeugung, Glaube, rauben kann, dann erleben wir, dann wird unser Alltag uns das reflektieren, was wir glauben und annehmen. Euch wird geschehen. Wir können gar nicht anders, hat Jesus gelehrt. Es wird ein Resultat, schreibt die Bibel hier. Es wird eine Auswirkung, eine Folge von dem sein, was ihr innerlich für möglich haltet, wie ihr herangeht. Und deshalb möchte ich euch das wirklich nochmal einbrennen. Ich möchte euch wirklich das nochmal zurufen. Du bist ein Gesegneter. Du bist eine Gesegnete. Und weil wir Gesegnete sind übrigens, deshalb vermeiden wir auch alles andere, was uns von diesem Segen fernhält. Wir hassen, sagt Paulus, die Sünde deshalb. Wir distanzieren uns von allen Störquellen, die uns irgendwie abhalten, diesen Segen auszuleben. Warum? Weil wir ihn lieben. Weil wir mit ihm verbunden sein wollen, weil wir uns durch nichts aus unserer Identität herausrufen lassen wollen. Und ich möchte dich als Schritt eins, bevor ich dann gleich weitergehe, nochmal wirklich ermutigen. Ich möchte dir es zurufen. Geh in einer anderen Einstellung in deinen Alltag. Und auch in dieser Zeit, wo wir so ausgerufen haben, on earth as it is in heaven, nimm dir immer wieder genügend Zeit, dich segnen zu lassen. Wir haben auch diese Woche so einen Glorious-Abend. Und ich denke, wir werden dort auch immer wieder Zeiten einfach den Himmel öffnen, um uns einfach hier auf der Erde segnen zu lassen. Ich habe auch selber so von meinem Typus, ich vergesse es immer wieder, so schnell mich segnen zu lassen, einfach erfüllen, auffüllen, überfüllen zu lassen von seiner Liebe, von seiner Gnade, von diesem Fingerabdruck Gottes. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier ganz neu angefangen hatte, Pastor zu sein, da habe ich ja nebenher noch so Musik gemacht, das war dann so auslaufend, aber ich durfte noch eine Tournee mit Brian Dirksen mitspielen und wir hatten dann so den letzten Abend Come to the Light in Lüdenscheid, es waren dann noch diese erwecklichen Abende und dann hatten wir, es war so im Privathaus von Walter Heidenreich, eine Gebetszeit. Und dann die ganzen Musiker und die ganzen Fürbitter, wir haben dann gebetet und wir haben dann schon so Furchen im Teppich hinein gebetet, hin und her. Dann kamen noch die Geschwister aus Bad Gandersheim, die ja wissen, wie man Fürbitte tut und betet. Und Walter hat proklamiert. Und Brian Dirksen, der saß da regungslos in der Ecke auf seinem Stuhl etwa so. Und ich weiß, ich kann meine Klappe manchmal nicht halten, manchmal schlecht, manchmal gut. Ich bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, Brian, sag mal, geht's dir noch gut? Was machst du eigentlich da? Wir beten hier. Wir haben gleich ein riesiges Konzert. Da sind schon über 1000 Jugendliche und hungrige Leute da. Willst du nicht mitbeten? Und da blieb er völlig regungslos, wie so Balu aus dem Dschungelbuch sitzen und sagte mir, ich habe mal eine Frage, was macht ihr eigentlich da? Und ich sage, wir machen geistliche Fürbitte. Wir reißen den Himmel hier auf die Erde. Und er sagt dir, weißt du, wie will ich denn nachher tausenden Menschen etwas weiterfließen lassen von Gottes Segen, wenn ich mich nicht segnen lasse? Ich bin gerade in der Abfüllstation, ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Das Bild hat sich so tief in mich eingebrannt und ich möchte uns wirklich ermutigen, nach jedem Gottesdienst ist da drüben das Ministry-Team und ist Abfüllstation. Und wir müssen auch, bitte auch in unseren Treffpunkten, auch in unseren Gottesdiensten, auch an Abenden wie Glorious immer einen Raum einräumen von Abfüllstation. Bei vielem, was auch dieser sogenannte Toronto-Segen in den 90ern vielleicht durcheinander gebracht hat, auch Leute in falsche Hoffnungen hineingebracht hat. Ich weiß, dass viele Abende solche Duschabende hatten. Mein Freund Uwe Dahlke hat immer gesagt, Sonntag Gottesdienst und dann Montag machen wir einen Duschabend. Einfach unter diese Liebe des Vaters, unter diesen Segen des Heiligen Geistes stehen. Ich möchte dich ermutigen, in deiner Zeit, deiner ganz persönlichen Zeit, immer wieder Duschabende, Duschmomente einzubauen. Dann geht Paulus weiter in dem Epheser-Text. Und es kommt der Vers 12. Und gestern hatten wir ein Leiterfrühstück. Und ich möchte nur für euch Leiter nochmal ansprechen, dass wir auch hier wieder dieses Muster sehen, wie Prophetisches und Apostolisches zusammenkommt. Paulus schreibt in dem ganzen vorderen Versen, gesegnet, gesegnet, gesegnet. Deshalb habe ich auch das Wort nochmal in diese Bibelstelle eingefügt. Wir sind gesegnet, Komma, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das Prophetische, Gott hat das Prophetische gegeben als eine Stimme, als ein Appetitmacher, ein Appetizer, als jemand, der uns immer wieder ruft in Gottes Gegenwart, als jemand, der immer wieder den Himmel auf die Erde bringt. Aber Gott hat das Apostolische, das haben wir gestern behandelt, als Leiter auch gegeben zur Mobilisation. Und wisst ihr, in diesem Bibelvers, ich persönlich auch von meinem Persönlichkeitsprofil, wenn ich solche Bibelverse durchlese, dann lese ich immer gesegnet, 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 gesegnet und dann sage ich immer, wo ist es damit? Und bei Paulus zumindest, der ist auch ein apostolischer Mensch, kommt immer ein damit. Wir haben es gerade auch gehört, wo Chris gelesen hat in dieser Bibelstelle, dass Gott uns so reich beschenken kann, damit wir reichlich Überfluss haben, andere zu segnen. Und Paulus schreibt hier, wir sind gesegnet, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Entschuldigt, ich musste die Luther-Übersetzung nehmen, weil die so cool ist. Seien, damit wir etwas seien. Paulus schreibt hier ganz bewusst dieses Wort sein. So, wie er nicht diskutiert, dass wir Gesegnete sind, sagt er, so gibt's auch keine Diskussion, dass wir Segnende sind von unserer Berufung, ob wir das so ausleben oder in Anspruch nehmen oder nicht, wir sind's trotzdem. Und dann ein Wort, was echt total stark ist, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit ist dieses Wort Doxa, wo wir viel in den letzten Jahren drüber gepredigt haben. Durch uns, wir sind Träger der Herrlichkeit. Wir sind die Gesegneten, die auf dieser Erde quasi den Himmel manifestieren und diese Herrlichkeit, den Abglanz des Himmels weiterstrahlen in unsere Umfeld. Und welches Wort mir aber gefällt, ist das Wort Lob, weil das bedeutet eigentlich von der Grundbedeutung Applaus. Es bedeutet, dass wir so auf der Erde leben sollen, indem wir andere segnen, dass es nicht unbemerkt bleibt. Ich weiß noch, wie ich in meiner ersten Teenie-Band war und da gab es in der Gemeindebewegung, in der wir waren, immer solche Jugendtage samstags und dann haben wir das erste Mal Musik gemacht. Eigentlich müsste man so ein T-Shirt verteilen, ich habe den ersten Auftritt von XY überlebt. Es war furchtbar, wirklich. Wir da gestanden sind so und dann noch schief gesungen und dachten, das sei mehrstimmig und dann... Und dann am Schluss stehst du und du hast da angefangen, Schweißplatten zu bilden, trockener Mund und rote Birne, rote Ohren. Und je mehr du es versuchst zu unterdrücken, desto mehr rote Ohren. Alle Jugendlichen schauen nach oben. Und dann ist dieser erschreckende Moment, jetzt ist's vorbei und alle sitzen so. Und du schaust ins Publikum und dann war ein Älterer, der hat so ganz heimlich so angefangen. Und dann endlich kommt der Applaus. Ich sag's euch nicht, was das für ein toller Moment ist, wenn das erste Mal auftritt. Und Paulus schreibt hier etwa ein ähnliches Bild. Wir sind so gesegnet, dass die Welt um uns herum eine Rückmeldung geben sollte. Wow. Wenn du in meiner Nachbarschaft bist, wenn du in meinem Arbeitsplatz bist, wenn ich mit dir rede auf dem Weg zurück vom Kindergarten, wenn wir unsere Kinder abgegeben haben, bei dir ist irgendetwas anders. Ein Applaus, eine Rückmeldung. 1. Petrus 3, Vers 9 schreibt Petrus, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beleidigung mit Beleidigung. War oft schon schwierig genug. Und dann schreibt aber, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Petrus nochmal. Paulus schreibt doch, wir sind dazu berufen zu segnen. Petrus geht noch eine Stelle weiter und sagt vielmehr, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und hier ist, was wir vielleicht in der Information oder in der Darstellung von schwierigen Zusammenhängen als ein Flussdiagramm bezeichnen, als eine Ablauffolge. Wir sind von Gott gesegnet, um andere zu segnen. Und wenn wir das tun, dass wir andere segnen, werden wir wieder Segen erben. Es wird etwas zurückfließen. Also es ist in zwei Richtungen, ob du ein Gesegneter oder eine Gesegnete bist. Indem du immer wieder von Gott dich erfüllen lässt und von Gott dich segnen lässt, aber es wird ein Rückfluss sein, wenn durch dich andere gesegnet werden. Und ich denke, ihr kennt dieses Bild, das haben wir auch schon oft illustriert, aber nur nochmal, weil es das so schön deutlich macht. Eigentlich der einzige Unterschied zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer ist, dass das Tote Meer keinen Abfluss hat. Es fließt genauso das Wasser hinein, sogar dasselbe Wasser, derselben Qualität. Aber durch diese enorme Verdunstung und enorme Temperatur verdunstet dann das Wasser und es bilden sich diese Überzahl an diesen Spurenelementen und es ist kein Austausch statt im Toten Meer, weil nichts abfließt. Und ich sage immer wieder, Herr, ich möchte in See Genezareth sein. Bei mir gibt's auch manchen Sturm und manche Winde und Wellen, aber ich möchte so diesen Zu- und Abfluss haben. Wir sind gesegnet, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und wenn wir in dieses Thema jetzt auch immer tiefer hineingehen, auf Erden, wie es ist im Himmel, da möchte ich dir zurufen, du bist auf der Erde deshalb, dass durch dich der Himmel auf der Erde sichtbar wird. Wir sind etwas, wir sind diese Träger der Herrlichkeit. Und ob ein Stück weit von dieser Herrlichkeit sichtbar wird auf dieser Erde, hängt natürlich auch ab davon, wie Gott Gnade gibt, wie er immer wieder seine Segnungen herabschüttet. Aber die Hauptsegensquelle, warum wir hier auf der Erde sind, ist, dass wir als Gesegnete des Reich Gottes manifestieren. Bill Heibels hat ja immer so eine tolle Illustration. Er hat ja natürlich in seiner Gemeinde, können wir auch nicht vergleichen, so jede Woche riesige Taufen, weil sich auch so viele Menschen bekehrt haben. Und er sagte, jedes Mal, wenn Taufe ist, dann ist er eigentlich in der Versuchung, dass er denjenigen, den er tauft, sehr lange unter Wasser lässt, bis er eigentlich aufhört zu atmen, weil er sagt, das ist der Moment, wo er sich absolut sicher ist, dass wenn er jetzt im Moment stirbt, dass er dann im Himmel ist. Aber er sagt, jedes Mal, obwohl die Versuchung da war, hat er jeden noch hochgeheult wieder, hat ihn erweckt zu neuem Leben. Und er sagt, wisst ihr, warum uns Gott auf dieser Erde lässt? Und dann malt er beinahe in jeder Taufe ein Bild, das finde ich immer so eigentümlich und toll. Er sagt, hier ist deine Taufe, hier ist der Mann, du hast dich bekehrt, du bist safe, du bist im Himmel. Aber der Vater lässt dich in deiner Liebe noch die Zeitspanne hier auf der Erde. Und jeder hat eine andere Länge an Zeitspanne, damit wir hier auf der Erde etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Damit wir durch uns die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird auf dieser Erde. Letzter Punkt. Ich möchte uns anhand von der Illustration eines Mantels nochmal deutlich machen vielleicht oder dir helfen, auch Appetit machen, in welcher Ebene an Segen du momentan lebst und wo der Vater dich in seiner Liebe hinentwickeln möchte in einem Prozess. Ihr wisst, in der Bibel war ein Mantel immer auch ein Symbol für den Stand oder die Herkunft einer Person. Oder auch zum Beispiel Königsmantel, auch in vielen Bildern, wo Gott damit assoziiert wird. Der Mantel war immer ein Ausdruck auch von Segen. Der Mantel war immer ein Ausdruck auch von Herrlichkeit. Viele Bilder, als der verlorene Sohn nach Hause kam, bekam er den Mantel. Wenn jemand nicht nur Sohn war, sondern Erbe wurde, also wenn der Vater die Autorität übertragen hat, dann hat er ihm einen Mantel gegeben, wo nach außen sichtbar wurde. Also viele, viele Illustrationen mit einem Mantel. Und ich möchte uns ganz kurz noch hineinnehmen, das packen wir noch in 5 bis 8 Minuten, in das Leben von Mose. Weil mir ist letzte Woche erst aufgefallen, dass eigentlich im Leben von Mose, dass er an unterschiedlichen Etappen seines Lebens unterschiedliche Mäntel anhatte. Und normalerweise in der Predigt ziehe ich immer meine Jackett aus, heute ziehe ich es mal an, weil es geht ja um einen Mantel, ehrlich gesagt auch ein bisschen kalt. Und das erinnert mich noch, selbe Person, aber mit einem Mantel, Jackett sieht man doch irgendwie. Ich sage immer, in manche Gemeinden gehe ich nur mit Jackett, das sieht nach mehr Autorität aus. Vielleicht noch, bevor wir gleich hineingehen, das muss ich noch für euch bekennen. Als ich Zivi war, da fand ich das immer so toll, wie die Chefärzte in ihren wallenden Mänteln über die Flure gelaufen sind. Und jeder hat die angehimmelt, oder? Ganz würdevoll gesagt, da hat man auf ihren Schild gesehen, guten Tag, Herr Professor Dr. Wortmann. Und ich als Zivi kam, hat keiner Notiz von mir genommen. Aber an einem Sonntagnachmittag, Professor Dr. Wortmann, schon verstorben, Leiter der Kinderklinik in Esslingen, der hat seinen Mantel vergessen. Seine Jacke, diese weiße Jacke, wow. Und weil ich wusste, dass er seinen Piepser in der Hose hatte, konnte mir nicht viel passieren, habe ich es mal versucht. Ich habe diesen Mantel von ihm angezogen, mit dem Schild inklusiv, und bin Sonntagmittags, wo enorm viele Besucher sind, im Krankenhaus, durchs Krankenhaus gelaufen. Oh. Es tat so gut. Guten Tag, Herr Professor Dr. Wortmann. Guten Tag, geht's Ihnen gut? Haben Sie auch jemanden, den Sie hier besuchen? Ich bin auf Stationen gekommen, wo vorher die Krankenschwestern, ich sag's mal so, mich nicht mal ignoriert haben.
jetzt komme ich rein in die Station. Da gab es eine Station beim Labor. Da wollten die Zivis immer hin. Da gab es die schönen Mädels. Ich ging da rein. Wollen Sie einen Kaffee, Herr Professor Dr. Wortmann? Ja, mit Milch und Zucker. Also ein Mantel hat sehr viel an Aussagekraft. Den ersten Mantel, den Josef anhatte, war der Mantel: Mensch, bin ich gesegnet. Erinnert euch, wie er so diesen besonderen Mantel des Vaters bekam und wie alle sagten, Josef hatte diesen besonders hübschen, diesen schönen Mantel. Und alle haben das gesehen und Josef, wow, war so richtig stolz, ich bin so ein richtig Gesegneter. Ich sage immer, das ist die Ebene, in der wir leben, die ich nicht U2 nenne, sondern U4. Ich meine mich und mir, Herr, wie segnest du doch uns vier? Und möchte wirklich auch nicht, ich möchte uns helfen heute Morgen, aber reflektiert auch mal, wenn ihr mit anderen sprecht, was es für euch bedeutet, dass ihr Gesegnete seid. Wie oft stehen wir im Mittelpunkt? Ich bin gesegnet. Dass ich ein Gesegneter bin, bedeutet, durch Gott bekomme ich YZ und Gott wirkt jenes und alles. Es geht immer nur letztendlich um mich. Mensch, bin ich doch gesegnet. Wir wissen, bei Josef, das war eine ganz wichtige Phase. Und ich möchte uns diese Phase auch nicht irgendwie sagen, eine Phase ist schlechter oder besser als die andere. Wer nie diesen Stolz, Josef musste ja seinen falschen Stolz dann noch ablegen. Aber wer nie mit dem Mantel durchs Leben geht in dem Bewusstsein, ich bin ein Gesegnete. Ich bin ein Gesegneter. Du kannst gar nicht andere segnen. Weil du immer selber noch struggles und selber mit dir nicht im Reinen bist, ob du gesegnet bist oder nicht. Das war der erste Mantel, den Josef anhatte. Hat ihm auch einiges an Schwierigkeiten gebracht. Und dann kam der Mantel seiner Jugendzeit. Durch viele, viele Etappen hindurch kam er ja aus dem Gefängnis wieder an den Königshof und er erlebte, wie durch den Mantel, den er hatte, bei ihm war ja dieser Mantel, diese extreme Leitergabe, diese Weisheit, auch diese prophetische Gabe, wie dieser Mantel ihm Vorteile verschafft hat. Und die zweite Ebene, in der wir hier auf der Erde leben als Gesegnete, ist dieser Mantel der Jugendzeit, den ich benennen möchte, wie doch andere mich segnen. Und das ist eine ganz wichtige Phase. Wenn du in der Phase 1 erkennst, dass du eine Gesegnete bist und ein Gesegneter, dann muss irgendwann dein Umfeld darauf reagieren, man nennt es auch in Autorität, erwachsen werden und muss dich segnen. Wir haben kurz vor Weihnachten noch zu Hause eine Anschaffung tätigen müssen, weil ein elektrisches Gerät kaputt war. Ein bisschen Stress und so weiter. Dann haben wir verglichen im Internet. Und dann bin ich mit meinem Sohn in der Saturn, weil dort das Gerät sage und schreibe 10 Euro günstiger war als in dem anderen Großmarkt elektronisch. Und dann, als wir in der Kasse waren, gibt er einen Preis ein, wo es nochmal 10 Euro günstiger war. Und dann dachte ich so, Hammer. Und ich habe da noch darauf hingewiesen, hey, der Preis stimmt eigentlich. Nee, ist schon okay. Ich habe das Gerät mitgenommen und dann bin ich so, immer wieder habe ich über die Geschichte nachgedacht. Da muss ich euch mal ein Zeugnis davon erzählen, wie mir es doch ganz natürlich als Königskind zufällt, in der Welt, in der Gesellschaft, dass andere mich segnen. Aber wisst ihr, wieso ich euch das Zeugnis noch nicht berichtet habe? Ich habe es jetzt eigentlich doch gemacht, weil ich eigentlich gar nicht so ran darin interessiert bin, dass der Saturn mich segnet. Sondern meine Frage ist, wie kann der Saturn durch mich gesegnet werden? Wisst ihr, auch in der Phase höre ich immer wieder so viele Zeugnisse, wie doch die Firma mich segnet, wie das Finanzamt mich segnet, wie XY. Ich bin gar nicht auf die Länge der Zeit so interessiert, wie die Firma dich segnet, sondern wird die Firma durch dich gesegnet. Und ihr wisst, wie das auch ein Kampf ist, erwachsen zu werden. Und beileibe, wir haben heute Morgen nicht die Zeit. Wenn wir uns das durchlesen, durch wie viel Struggle, durch wie viel Kampf Josef hindurchgegangen ist, bis er endlich kapierte, er war hier auf der Erde natürlich, damit er ein Gesegneter war. Und es war toll, dass ganz Ägypten ihm applaudiert hat und er wurde promoviert durch den Segen. Aber ganz am Schluss wurde Mose ein Vater im Glauben und er war hier auf der Erde. Und ganz am Schluss seines Lebens bekennt er, und sagte, vielleicht wurde ich geboren für eine Zeit in dieser. Vielleicht hat es alles einen Sinn gemacht. Vielleicht dachten sogar Menschen, es ist böse mit mir, aber Gott hat es gut mit mir gedacht. Warum? dass er andere segnen konnte. Und Josef konnte ein ganzes Volk segnen. Josef konnte eine ganze Nation verändern, indem er begriff, es gibt mehr als nur ein Gesegneter zu sein oder dass andere mich segnen, sondern er hatte dieses Herz, ich will andere segnen. Zusammenfassung. Ich weiß, dass das Wort heute Morgen auch noch ein bisschen nachwirken muss. Aber dass du gesegnet bist, da kannst du gar nicht viel dafür. Das ist deine DNA. Paulus sagt, wir sind Gesegnete. Wir sind es. Und ich möchte dir wirklich das zurufen in der Woche. Du bist ein Gesegneter. Du bist eine Gesegnete. Dass du bemerkst, dass dein Umfeld darauf reagiert. Dass auch andere dich segnen. Dass der Segen Gottes eben auch von anderen reflektiert wird, der zeigt, dass du in deiner Identität, in der Sicherheit zunimmst, dass du auch zunimmst in dem Bewusstsein, na klar werde ich als Königskind gesegnet. Na klar, solche Beispiele, 10 Euro Rabatt im Saturn, das ist ein Pipifax. Wir sind Königstöchter, wir sind Königssöhne, wir werden gesegnet. Die Welt muss letztendlich das System der Welt sich unterordnen unter das System des Himmels. Wir sind Gesegnete. Aber ich glaube, und das ist der letzte Gedanke, es gibt einen unaufhaltsamen Prozess, und ich möchte es gern nochmal wiederholen, es gibt einen unaufhaltsamen Prozess. Ich glaube, es gibt einen Ablauf, einen Segnungsablauf, wie der Himmel dauerhaft auf diese Erde kommt, indem immer mehr Menschen anerkennen und bekennen, ja, ich bin gesegnet, aber ich bin gesegnet und ich will ein Vater und eine Mutter sein. Ich will durch mich andere segnen. Wir werden das auch ganz vorsichtig noch beleuchten in anderen Predigten. Wisst ihr, jeder von uns sagt, Jesus hat ein anderes Talent bekommen. Es spricht von ein Talent, 2, 3, 4, 5 Talenten. Nicht jeder von uns hat 5 Talente, eine ganze Nation zu segnen, wie Josef. Aber vielleicht hast du nur ein Talent bekommen und der Himmel wartet darauf, dass durch dich eine Person errettet wird in diesem Jahr. Eine Person gesegnet wird. Und dann applaudiert der ganze Himmel und sagt, wenn du in der Zeitspanne, die du noch hier auf Erden bist, durch dich eine Person gesegnet wird, wenn du Verantwortung hast in der Abteilung, Verantwortung in der Gesellschaft, vielleicht 2, 3 Talente, dann wartet der Himmel darauf, nicht, dass die ganze Abteilung dir applaudiert und dich segnet, sondern ganz am Ende im Himmel wird der Vater dich fragen, wie viel von den Talenten, von den Menschen, von den Zugängen, von den Anvertrauten, von dort, wo ich dir Gelegenheit gab, von wie vielen konntest du diesen Abdruck des Himmels, wie vielen konntest du diesen Abdruck hinterlassen? Und ich glaube, dass wir auch herausgerufen sind, einzusteigen in diesen unaufhaltsamen Prozess. Wir sind gesegnet, damit wir segnen. Und dann werden wir wieder Segen ererben. Wir sind gesegnet, wir lassen uns immer wieder segnen. Wir segnen andere und je mehr wir das tun, desto mehr erben wir wieder Segen. Und ich glaube, dass dies ein unaufhaltsamer Prozess ist, wie im Himmel, so auf Erden, wieder vom Himmel, wieder auf die Erde, wieder im Himmel und wieder auf die Erde.